Ja, wir wollen heute weiter mit der Waffenrüstung machen. Wir haben gerade ein Lied davon gesungen, Gemeinde Gottes, wache auf, zieh deine Rüstung an. Und ich möchte ein Stück weit immer wieder genau das rufen und immer wieder neu sagen, Gemeinde Stendal, wache auf, zieht eure Rüstung an. Vielleicht denkt ihr, naja, die habe ich schon angezogen und die ist immer an. Sollen wir doch als Christen immer anhaben? Richtig, wir sollten sie immer anhaben. Aber wer von uns hat schon immer gerne etwas weniger Komfortables beständig an sich? Wir können das ja jetzt gleich mit der Hitze einmal üben. Wer eine Herausforderung nimmt, der zieht sich noch einen Pullover an und versucht dann trotzdem immer noch sehr gut und aufmerksam dabei zu sein. Und dann wisst ihr, im Glaubensleben ist es manchmal genauso schwer, mit all dem, was Gott uns sagt, was wir fürs Leben mit ihm brauchen, auch in jeder Minute immer sofort parat und da zu haben. Es ist wirklich nicht einfach. Und somit geht es heute in unserem Text weiter um den Schild des Glaubens, um etwas, was eigentlich jeder Gläubige hat. Also Paulus schreibt das an Gläubige und man muss ja sagen, Paulus, hör mal zu, es gäbe keinen Gläubigen, wenn der nicht glauben würde. Wieso braucht der Gläubige, der ja glaubt, sonst wäre er nicht gläubig, und dann wäre er auch nicht gerettet, wieso braucht er die Ermahnung, den Schild des Glaubens zu ergreifen? Das ist schon manchmal ein bisschen interessant. Und nun ja, aber lasst uns einmal in diesen Text hineingehen. Ich denke, das ist eine Sache vom Inhalt des Themas, dass es auf der einen Seite so selbstverständlich normal ist, dass es jeder Gläubige kennt und auf der anderen Seite in vielen Lebensbereichen so versteckt verloren geht, dass wir gar nicht merken, dass wir die Hand, mit der wir den Schild festhalten sollten, schon längst für etwas anderes gebrauchen und etwas ganz anderes festhalten, an das wir uns klammern und das wir gerne behalten oder haben möchten. Lasst uns den Vers lesen aus Epheser Kapitel 6. Vers 16. Ich werde aber um des Zusammenhangs willen, und das hat Viktor auch sehr gut in den Blättern schon abgedruckt, den ganzen Zusammenhang. Ich werde um des Zusammenhangs willen ab Vers 14 lesen. Da schreibt Paulus wie folgt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Es geht uns heute um Vers 16. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Wir wollen uns zuerst einmal um diesen Befehl kümmern. Ergreife. Was heißt das für uns? Dann wollen wir aber auch dieses Mittel gerade nehmen, genauer anschauen. Also der Glaube, das ist ja das Mittel, das Gott für ganz viele Dinge in unserem Leben benutzt. Vieles tut er und gibt er mittels unseres Glaubens. Und dann wollen wir uns aber auch ein Stück weit die Durchführung anschauen, zumindest an einigen Beispielen. Die Durchführung, wie wir diesen Schild des Glaubens benutzen, ist so vielfältig und jeder in seinem Leben hat andere Kämpfe, wo er diesen Glauben, diesen Schild des Glaubens anwenden muss, dass ich in einer Predigt jetzt nicht für jeden das sagen kann. Da muss der Geist in euch wirken und ich hoffe, dass es an diesen einzelnen Beispielen klar wird. Nun, der Befehl ist ganz klar in den deutschen Bibeln fast überall sehr verständlich, ergreife. Packe zu, nimm es, pack es an, ergreife es. Wir werden aber an diesem Vers ein Stück weit, und ich hoffe, dass ihr trotz der Wärme mir folgen könnt, wir werden an diesem Vers ein Stück weit Übersetzungsprobleme und Grundtextstudium machen müssen, weil es hier und dort in den Übersetzungen nicht überall gleich und auch nicht immer überall so klar ist. In der Schlachter-Übersetzung lesen wir diesen Vers vor allem aber. Vor allem aber. Das scheint so, als würde es sein, ja, du brauchst die Wahrheit, du brauchst die Gerechtigkeit Gottes und du brauchst auch die Bereitschaft des Evangeliums, für das Evangelium einzustehen. Aber vor all diesem musst du den Schild des Glaubens ergreifen. Das steht so, aber nicht im Griechischen drin. Und es gibt auch Übersetzungen, die es nicht so sagen. Ja, wir haben zum Beispiel eine sehr ähnliche Redewendung, also eine gleiche Redewendung in Kolosser 3, Vers 14. Und dort werden die gleichen Worte im Griechischen nicht übersetzt mit vor allem, sondern über alles, über alledem zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Dort sagt Paulus, zieht an Demut, Frieden, Freundlichkeit und verschiedene Dinge, die wir als Christen tun und haben sollten. Über alledem aber zieht die Liebe an. Und hier dieses Epi, das über in der Schlachter mit vor allem übersetzt wird, heißt eigentlich über oder in oder bei. Es geht hier nicht darum, dass du diesen Schild des Glaubens mehr wert achten sollst als alles andere. Das ist vor allem, musst du erstmal das tun. Sondern es heißt, über all dem oder in alledem, bei all der Wahrheit, die du anwendest, bei all der Gerechtigkeit Christi, die du anwendest, bei all diesem Einstehen für das Evangelium, das du anwendest, über all dies und bei alledem brauchst du den Glauben. Bei all den Anfechtungen in verschiedenen Bereichen brauchst du den Glauben. Und dieses Ergreifen ist auch nicht der eigentliche Befehl, sondern Ergreifen ist ein Partizip, das also immer ein Hauptverb braucht. Das heißt, du hast ein Verb, das sagt, wie etwas gemacht werden soll. Und du brauchst aber einen Hauptverb, das sagt, worum es überhaupt geht. Und dieses Verb, und ich werde euch jetzt nicht genau erzählen, warum es genau so ist, da habe ich mich aber mit einem Griechischkenner nochmal Rücksprache gehalten. Es steht fest, Vers 14, so steht nun fest. Das ist der eigentliche Befehl, steht fest. Und wir können fragen, wie stehen wir denn fest? Wie klappt es, dass wir feststehen? Und es klappt so, dass wir die Lenden umgürtet haben müssen mit Wahrheit. Du sollst feststehen, indem du deine Lenden mit Wahrheit umgürtest, indem du den Brustpanzer der Gerechtigkeit Jesu Christi anziehst oder indem du deine Füße beschuhst mit der Bereitschaft, für das Evangelium einzustehen. Und dann eben und über alledem, indem du über all dieses den Schild des Glaubens nimmst. Das ist diese griechische Konstruktion. Das ist das, was du tun sollst, feststehen. Und dafür brauchst du das, um feststehen zu können. Und doch sehen wir hier einen gewissen Bruch. Also inhaltlich gibt es hier eine kleine Änderung. Vorher hat Paulus die Dinge aufgezählt, die wir sozusagen an uns anlegen sollen und die beständig dranbleiben. Ja, leg die Schuhe an, zieh sie an, zieh den Brustpanzer an, leg den Gürtel um, aber jetzt sollst du etwas ergreifen. Hier kommt eine andere Form von Tätigkeit hinzu, später auch, nehmt den Helm des Heils. Viele Ausleger sagen eben die ersten drei, Wahrheit, Gerechtigkeit und die Bereitschaft des Evangeliums, das ist etwas, was du beständig bei dir hast. Oder wo Paulus das so in diesem Soldatenbild sagt, das hatte ein Soldat immer an. Er hat nie den Gürtel ausgezogen, auch wenn sie geschlafen haben, wenn sie irgendwo im Marsch waren. Sie haben sich nicht den Panzer ausgezogen oder die Schuhe, auch wenn sie Pause gemacht haben. Was man aber schon aus der Hand gelegt hat, das war eben der Schild, das Schwert oder auch den Helm. Und von daher eine gewisse Unterscheidung zwischen den ersten drei und den letzten drei. Das ist für uns aber nicht so wichtig. Einen kurzen Blick auf den Schild. Der Schild, um den es hier geht, das war ein Langschild. Es gibt einige Übersetzungen, die übersetzen das auch mit ergreift den Langschild des Glaubens. Das waren große Schilder, circa 70 Zentimeter breit. Es gibt unterschiedliche Angaben und um die 1,20 Meter hoch. Und da konnte sich ein Soldat fast komplett dahinter verbergen. Die Leute waren ohnehin ein bisschen kleiner als wir heute. Und deswegen überall das. So wie der Soldat sich zwar schützt mit seiner ganzen Rüstung, aber dann doch über alledem, über Gürtel, über den Schuhe und über seinen Brustpanzer, über allem hat er dieses Schild. Vor allem, räumlich, vor all diesem hält er sein Schild des Glaubens, um die feurigen Pfeile des Feindes abwehren zu können. Und um so einen großen Schild geht es. Vielleicht erinnert ihr euch ganz am ersten Tag, als ich einige Bilder gezeigt habe, so ein Schild besteht in der Regel aus Holz. Holz ist aber schnell entflammbar und die Feinde haben gern feurige, also flammende, brennende Pfeile abgeschossen. Und diese brennenden Pfeile sollten ja das Schild nicht verbrennen. Also haben sie diesen Schild mit einem nicht brennbaren oder schwer brennbaren Material überzogen. Es konnte zum Beispiel Leder sein, das sie nass gemacht haben oder verschiedene andere Möglichkeiten. Eisen wurde dann auch benutzt, wenn es genügend Eisen vorhanden war. Dann hat man auch gern Eisenstückchen davor gehämmert, damit das Schild nicht in Flammen aufgeht. Und das ist das Bild, das Paulus hier zeichnet. Er sagt, da ist der Soldat mit seinem Brustpanzer, mit seinen Schuhen, mit seinem Gürtel, mit dem, was so dazugehört. Aber über all das braucht er sein Schild, um diese feurigen Pfeile, vor denen er dann nicht geschützt ist, abwehren zu können. So, und hier sagt Paulus jetzt, wie kannst du feststehen? Wenn du wirklich im Glauben feststehen möchtest, dann musst du die Wahrheit Gottes haben. Du musst nicht mit deiner eigenen gefühlten Wahrheit oder mit deiner gelernten, irgendwie angeeigneten Wahrheit umgehen, sondern du musst mit der Wahrheit Gottes an den Feind herantreten. Nur so kannst du wirklich bestehen. Du brauchst die Gerechtigkeit von Jesus Christus, sonst kannst du nicht bestehen. Du brauchst die Bereitschaft für das Evangelium mit Überzeugung einzutreten. Die Bereitschaft, dich abzusondern, als wirklich etwas anderes darzustellen und zu sagen, ich mache dort nicht mit und dort ist meine Grenze und die werde ich nicht übertreten. Eine feste Bereitschaft, für dieses Evangelium einzustehen und da keine Kompromisse zu machen. Das sind die Dinge, die du brauchst, um feststehen zu können. Und heute sagt Paulus, und indem ihr auch den Langschild des Glaubens ergreift. Nun fragen wir uns, was bedeutet es, den Glauben zu ergreifen? Nun, wir alle wissen, dass wir aus Gnade gerettet werden durch Glauben. Nun, Paulus spricht hier jetzt aber nicht davon, wie wir errettet sein können, sondern vielmehr, wie wir mit unserem Glauben gegen die Anfechtungen des Feindes kämpfen. Denn diese Pfeile, von denen ich hier geschrieben ist, diese feurigen Pfeile, die wir auslöschen können mit diesem Schild des Glaubens, diese Pfeile sind die Versuchungen, die der Feind auf uns abschießt. All die Versuchungen, die in deinem Leben auf dich zukommen, das sind die Pfeile des Feindes. Und die musst du abwehren. Der Gedanke, dass Gott unser Schild ist, kommt nicht erst hier bei Paulus, sondern ist im Alten Testament schon sehr oft da gewesen. Oft wird Gott als unser Schild, als der Schutz bezeichnet. David verwendet es häufig in seinen Psalmen. Aber das allererste Mal, wo es vorkommt, ist es in 1. Mose 15, dort, wo Gott mit Abraham redet. Da sagt Gott zu Abraham, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Nun, Abraham war in der Zeit nicht in irgendeiner Kriegsgefahr, wie David es oft war. Abraham war auch nicht gerade vor dem Kampf mit den Feinden, die Lot erobert hatten, als er Lot befreit hat. Abraham war vielmehr in einer Schwierigkeit, wo er sich gefragt hatte, wird irgendwann wirklich noch dieser verheißene Sohn kommen? Wird er wirklich noch kommen? Und in diesem Kapitel sagt Abraham zu Gott, wie willst du mir sagen, dass ich ein großes Volk werde? Ich habe ja noch nicht mal einen Sohn und Eliezer wird der Erbe von allem sein. Mein Knecht, der in meinem Haus geboren ist. Aber Gott sagt, nein, der Sohn, der von dir kommt und Sarah, der soll Erbe sein. Und Abraham glaubte es ihm und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und dort, in diesem Zusammenhang, sagt Gott, ich bin dein Schild. Ich bin derjenige, der dich schützt, der dich vor den Feinden schützt, der dich aber auch vor all den Anfechtungen schützt, vor all den Schwierigkeiten, auch im geistlichen Leben, die auf dich zukommen können. Und Abraham hatte eine Menge Versuchungen, eine Menge Zweifeln, die auf ihn eintrafen. Wenn man schaut, wie viele Jahrzehnte Abraham wartete, bis er endlich einen Sohn bekam, und was Abraham in dieser Zwischenzeit alles versucht hat, um Gott ein bisschen zu helfen, weil es immer noch nicht funktionierte. Erst hat er gesagt, okay, dann ist es eben der Knecht, der alles erben wird. Dann gibt es eben dann doch keinen Sohn. Der Abraham hat irgendwo seinen Glauben verloren. Er ist nicht wieder zurückgekehrt in seine Heimatstadt. Er glaubte Gott immer noch in einem gewissen Sinn. Und doch hat sein Glaube ein Stück weit Schiffbruch erlitten. Schiffbruch in dem Sinne, dass die lange Wartezeit auf den Sohn ihn mürbe gemacht hat und er sich gesagt hat, jetzt nicht mehr. Denn dieser Abraham, als er auszog, hatte er noch die Hoffnung, dass alles ganz natürlich abläuft. Aber mittlerweile war der Abraham alt geworden. Seine Frau war alt geworden. Da war nichts mehr mit Kindern. Und Gott sagt zum Abraham, doch von dir wird er kommen. Später haben sie dann die Idee, naja gut, wenn es mit dieser Sarah nicht klappt, dann könnte man ja die Magd nehmen. Das war dann in der Kultur dort, wo sie lebten in Kanaan, durchaus eine Möglichkeit, dass die Magd als Nebenfrau Kinder geboren hat, die dann der Hauptfrau zugerechnet wurden. Okay, eine Lösung gefunden, um Gott zu helfen. Seine Verheißung auszuführen. Es gab auch tatsächlich einen Sohn, aber Gott sagt, nein, das ist aber nicht der Verheißene. Und so ging es Schritt für Schritt, bis zu guter Letzt am Ende dem Abraham gar nichts mehr blieb. Weder körperlich noch sonst irgendwo. Und dennoch hat er niemals alle Sachen gepackt und ist zurückgegangen, hat gesagt, wahrscheinlich gibt es hier dann doch kein Volk und Land. Er blieb dort, auch wenn er immer wieder so viel im Glauben in gewisser Weise ausgeschlittert ist und nicht wirklich feststand. Es gibt noch viele andere Geschichten bei Abraham, die ihn nicht gerade in Hochglanz erscheinen lassen. Und doch sagt Gott zu ihm, weil Abraham mir geglaubt hat und gegangen ist, deswegen rechne ich ihm das als Gerechtigkeit an. Lasst uns einmal kurz über Glauben nachdenken. Was ist Glauben überhaupt? Vielleicht sollten wir an dieser Stelle einmal ein Lied miteinander singen. Die Wärme ist dann doch schwierig für den einen und anderen, konzentriert zuzuhören. Lasst uns einmal aufstehen miteinander und wir suchen uns ein Lied über Glauben und werden gemeinsam ein Lied singen. Welches Lied kennt ihr über den Glauben? Bitte? Ja, das gibt es, sogar in zwei verschiedenen Melodien. So, einmal entweder Nummer 120. Mal schauen. Nummer 120, das ist auf jeden Fall auf einer Melodie, die wir, oder zumindest die meisten kennen sollten. Lied Nummer 120. Noch die zweite Strophe. Danke, nehmt Platz. Ich verstehe, es ist nachmittags, es ist sehr warm, da ist die Konzentration ein bisschen schwierig. Also, Glaube. Ich habe in den letzten Jahren wahrscheinlich immer wieder viel über Glauben nachgedacht, in den letzten Monaten sehr viel intensiver. Und jedes Mal habe ich so die Meinung etwas im Verständnis hier und dort etwas verlagern zu müssen. Am Ende sage ich mir dann, nee, das war dann doch alles Wahrheit und das ergänzt sich. Glaube ist so etwas Großartiges und Gewaltiges, sodass ich glaube, wir ein ganzes Leben lang brauchen, um den Glauben wirklich zu verstehen. Hier eine These von mir und ihr dürft sie alle gerne widerlegen. Mir ist es selbst tatsächlich noch nicht gelungen. Folgende These: Es gibt keine Wahrheit ohne Glauben. Egal, was du für wahr hältst, du musstest dafür irgendjemandem oder irgendetwas glauben. Entweder du hast anderen Leuten geglaubt, dass das, was sie sagen, wahr ist und hast das dann als Wahrheit übernommen, oder du hast selbst etwas erforscht, etwas gesehen, etwas erlebt und hast das als Wahrheit angenommen. Und du sagst, das ist wahr oder sonst irgendwie etwas. Aber was auch immer Menschen für wahr halten, kommt daher, weil sie die Information von irgendjemandem haben, dem sie geglaubt haben. Ob bewusst oder unbewusst. Das ist erst einmal nicht so entscheidend. Entsprechend ist es logisch, wenn wir nicht an eine objektive Wahrheit glauben oder wenn wir nicht wirklich an einen Gott glauben, der von außerhalb des Universums Wahrheit sagt und wir diesem Gott glauben, dass er die Wahrheit sagt, dass man dann am Ende gar nicht weiß, was Wahrheit ist. Vielleicht muss ich noch eine kleine Korrektur meiner These nehmen. Ich meine mit, es gibt keine Wahrheit ohne Glauben, nicht, dass es nicht die Existenz von Wahrheit ohne Glauben gibt, sondern dass du für dich von keiner Wahrheit überzeugt sein kannst, ohne jemandem geglaubt zu haben. Ja, also, das nochmal habe ich am Anfang nicht ganz genau gesagt. Worauf es mir jetzt ankommt, ist Folgendes. Ich möchte mit euch nicht philosophieren, sondern ich möchte euch folgende sehr praktische Wahrheit damit sagen. Die Frage ist nicht, ob du glaubst. Die Frage ist vielmehr, wem du glaubst. Wir haben alle Überzeugungen, was wahr ist und was nicht wahr ist. Es sind manchmal die ganz großen Fragen des Lebens. Gibt es ein Leben nach dem Tod oder nicht? Hat Gott mich lieb oder hat er mich nicht lieb? Oder es sind auch manchmal die ganz kleinen Fragen des Lebens. Ganz viele Dinge, die wir glauben oder an die wir zweifeln, ob das wirklich so wahr ist. Sei es die Nachrichten des Tages, wo wir nicht immer genau wissen, ob das alles sich wirklich so verhält. Oder das Streitgespräch zwischen den Geschwistern, wo man dann nicht mehr weiß, wer von den beiden hat denn nun recht. Und meistens ist es keiner, der hundertprozentig recht hat. Die Frage ist immer, wem glaubst du? Wer oder was prägt deine Überzeugungen? Und diese Frage ist entscheidend, wenn wir diesen Schild des Glaubens in unserem praktischen Leben, das voller Anfechtungen und Schwierigkeiten und Versuchungen steckt, wenn wir es anwenden wollen. Wem glaubst du wirklich? Manchmal ist es so, dass wir zum Beispiel sagen, dem Mainstream glaube ich nicht. Das, was diese allgemeinen Nachrichten im Fernsehen und im Radio sagen, die allesamt auf wenige Sender zurückzuführen sind, weil die ja alle irgendwie einen Verbund haben, zum größten Teil, die gehen alle in irgendwelche Richtung der Gesellschaft, das ist ein Mainstream, so nennen wir das, das ist der Zeitgeist oder die allgemeine Philosophie des Landes oder der Gesellschaft. Und dem glaube ich nicht, das war noch nie Wahrheit. Die Wahrheit hat in der Regel eine kleine Gruppe Gläubiger erfasst. Okay, nehmen wir einmal an, du glaubst diesen allgemeinen Nachrichtensendern nicht. Dein Alltag ist aber doch sehr oft davon geprägt, dass du ihnen glaubst. All deine Anträge, die du stellst, tust du deswegen, weil du glaubst, dass das, was die Nachrichten gesagt haben, wenn zum Beispiel Kindergeld erhöht auf Antrag, also machst du. Oder wenn sie sagen, wir machen jetzt einen Gaskrieg mit jemandem, das nennen sie anders, aber das kommt dann so heraus, dass Gas von jemandem nicht gekauft wird und das Ganze, dann regen wir uns auf und wir sagen, wer weiß, was sie dort alles zusammenlügen, aber du richtest dich darauf ein, dass Gas teurer wird und überlegst, ob du weiterhin nur noch mit Gas heizt oder nicht, wenn es in der Macht deiner Entscheidung steht. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Auf der einen Seite glauben wir oft nicht wirklich, was sie sagen und dass das alles wahr ist, aber sehr viele Einzelheiten von ihnen prägen so stark unser Leben, dass wir dem schon glauben. Wir könnten einen Schritt weitergehen und sagen, diese ganzen gesellschaftlichen Themen, die heute hochgekocht werden, sei es diese Freizügigkeit oder sei es die Klimaschutz und all diese verschiedenen Sachen. Da machen wir nicht mit. Das nimmt schon alles religiöse Züge an. Und das, was die dort sagen, das ist sowieso alles nicht wahr. Und wir wollen dem Ganzen nicht wirklich glauben. Und dennoch kommt es bei so manch einem vor, dass er in seinen allgemeinen Lebensplanungen ein Stück weit mitfließt, mitschwimmt in diesem Strom, ohne es wirklich zu merken. Ich rede nicht davon, ob das schlecht ist oder gut. Überhaupt nicht. Mir geht es nur darum, dass wir sehr oft Dinge tun, von denen wir nicht wussten, dass wir an sie glauben oder dass wir einer anderen Sache misstrauen. Ich könnte den Spieß auch umdrehen und sagen, okay, wenn dort die Wissenschaft herausgefunden hat, dass diese Schutzmaßnahme gegen eine Krankheit hilft und die andere sagen, nee, diese Schutzmaßnahme hilft gegen die Krankheit nicht, warum glaubst du gerade dem einen und dem anderen nicht? Und ich kann euch sagen, warum viele Leute dem einen glauben und dem anderen nicht. Wenn nämlich der Mainstream sagt, wir müssen uns so vor der Krankheit schützen, dann sagt der Betroffene, der ungern dem Mainstream glaubt, das ist falsch, die anderen haben recht. Es erscheint ihm plötzlich logisch. Würde das Ganze umgekehrt sagen und der Mainstream würde sagen, ach, wir brauchen uns nicht schützen, das ist alles halb so schlimm. Und die Politiker würden sagen, lass uns bloß keine Panik machen, das ist nicht schlimm. Und du hörst, oh, aber dort ist einer gestorben und dort ist einer an der Sache gestorben. Dann drehst du den Spieß um und sagst, wir müssen uns schützen. Wir dürfen das so und so nicht machen. Es gab eine sehr, gut, ich möchte das Thema jetzt nicht ausweiten. Es ist immer eine Frage, wem glaubst du und warum glaubst du demjenigen? Wir wollen es aber auf das Geistliche anwenden heute. Was ist Glaube und wie wendest du den Glauben in deinem Alltag tatsächlich an? Nun, der Hebräerbriefschreiber sagt, der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht, in Hebräer 11,1. Diese feste Zuversicht, die dort im Hebräerbrief geschrieben steht, der Glaube ist eine feste Zuversicht, wird auch übersetzt mit eine Verwirklichung von dem, was man hofft, oder ein Beharren auf etwas. Es geht hier vom Wort her um einen Wesenszug, um eine Wirklichkeit. Das gleiche Wort ist auch in Hebräer 1,3, wo es heißt, dass Jesus Christus der Ausdruck des Wesens Gottes war. Dort das Wesen Gottes ist das gleiche Wort wie Glaube ist eine feste Zuversicht. Lass uns das mal mit Wirklichkeit übersetzen. Jesus ist der Ausdruck der Wirklichkeit Gottes. Oder wir würden sagen, der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Der Glaube ist etwas, ist von einer Wirklichkeit überzeugt, die er nicht sieht, die er nicht fühlt, von der er aber glaubt, dass sie da ist, weil es geschrieben steht. Der Glaube sagt niemals, Glaube bedeutet nicht, dass man eine unerschütterliche, gefühlte Überzeugung hat. Glaube bedeutet auch nicht, dass man ein ungewöhnlich reales Empfinden von etwas hat. Glauben heißt, dass man von einer anderen Wirklichkeit überzeugt ist und sein Leben danach ausrichtet. Das ist Glauben. Und genau das ist die Herausforderung, vor der wir jeden Tag neu stehen. Aus der Bibel wissen wir von dieser anderen Wirklichkeit, von einer anderen Welt. Wir glauben, dass es sie gibt. Wir glauben, dass Gott die Erfüllung von allem ist. Aber es fällt uns schwer, im Alltag tatsächlich danach zu leben. Nehmen wir einmal folgendes Beispiel an. Ich möchte zu Punkt 3 gehen, wie wir den Glauben anwenden. Nehmen wir einmal das Beispiel an, du möchtest gerne auch eine Erfüllung in einer Beziehung haben. Ja, es ist schön, jemanden zu haben, der dich wertschätzt, der dich liebt und der es dir auch körperlich mit Worten in irgendeiner Art und Weise nahe bringt. Wir können manchmal uns in der Liebe eines Menschen geradezu wegschmelzen und wir wünschen es uns so sehr. Jetzt ist aber der eine und andere von uns manchmal dauerhaft oder auch zeitweise, dass er das nicht hat. Er hat nicht diese Erfüllung in einer Beziehung. Da sind die vielen Singles oder da ist manchmal eine räumliche Trennung zwischen Mann und Frau oder es gibt andere Gründe, wo wir diese Beziehung nicht auf so einer intensiven Ebene erfahren. Aber wir wünschen es uns. Nun sagt Gott uns in seinem Wort, im Kolosserbrief, dass Christus die Fülle in allem ist. Jetzt könnten wir sagen, wenn Christus die Fülle in allem ist, wenn er wirklich alles erfüllt, dann würde er doch auch meine Beziehungslücke füllen. Dann würde er mich doch erfüllen und ich bräuchte die anderen Menschen für eine schöne Beziehung nicht. Nicht, dass ich sie nicht haben will, aber ich bräuchte sie nicht für die Erfüllung meines Lebens. Auch ein Single kann glücklich sein und erfüllt ein erfülltes Leben führen, ohne dass er die Erfüllung einer romantischen Beziehung kennt. Und hier ist oft der Glaube eines Menschen ein Stück weit am Ende. Und er sagt, ja, natürlich, ich glaube, dass Gott wirklich die Fülle von allem ist. Jesus Christus erfüllt alles, das verstehe ich. Aber, und das sind die feurigen Pfeile, die Erfüllung mit Gott ist doch eine ganz andere Natur. Das erfüllt meine Seele. Es macht mich zufrieden im Geistlichen. Aber wenn es um das irdische Leben geht, Gott ist doch nicht bei mir. Er nimmt mich doch nicht in den Arm. Er redet doch nicht zärtlich zu mir und ermutigt mich mit hörbaren Worten. Er lobt mich doch nicht für das, was ich bin und was ich getan habe und ermutigt mich. Und es fällt uns genau in so einer Situation auf einmal schwer, tatsächlich zu glauben, dass die Wirklichkeit von Gott, dass er in Christus mit seinem Geist in uns wohnt und tatsächlich alles erfüllt. Wir sagen, nee, ich brauche doch einen Menschen, um Erfüllung zu haben. Natürlich ist mir schon klar, dass wir die Erfüllung von Gott nicht in einer Art und Weise erleben werden, wie wir eine Umarmung erleben und dass wir uns in jemandes Armen wohlfühlen und zu Hause sind. Das ist mir klar. Aber lasst mich ein Beispiel, eine Parallele anführen. Was braucht man, um glücklich zu werden? Ich würde sagen, viel Geld, oder? Du brauchst viel Geld, weil du dir dann alles kaufen kannst, was du dir wünschst, und dann bist du glücklich. Die ersten schütteln mit dem Kopf. Okay, da sagt der andere, nein, man braucht nicht viel Geld, um glücklich zu sein. Du kannst auch glücklich sein als armer Mensch in einer wunderbar schönen Familie oder mit guten Nachbarn, einfach ein schönes Leben, wo Liebe herrscht, dann bist du genauso glücklich, vielleicht viel glücklicher als der Reiche. Aber stopp, du wirst nie das Glück erfahren, mit einer Yacht segeln zu können, wenn du immer als armer Dorfbewohner lebst. Das stimmt. Kaum, also wenn du immer nur als armer Dorfbewohner in deinem Dorf bleibst, wirst du nicht das Glück einer Yacht erleben, wie es ist, so über die Meere zu segeln. Du wirst es nicht erleben, wie das ist, in diesen Traumparadiesen, Stränden, wo man für 10.000 Euro eine Woche alleine übernachten kann, wie das ist in diesen Badeorten oder in diesen wunderschönen Naturen. Das erlebst du nie. Es ist manchmal schwierig. In der Tat, um glücklich zu sein, brauchst du kein Geld. Aber um eine ganz bestimmte Art von vermeintlichem Glück zu erleben, um ganz gewisse Erlebnisse zu haben, braucht man schon oft Geld. Aber das Glück definiert sich doch nicht darüber, ob du gesegelt bist, ob du eine Weltreise gemacht hast. Das ist doch nicht das, was Glück definiert. Und so ähnlich ist es auch mit unserem Erfülltsein von Jesus Christus. Glaubst du, dass er dich wirklich erfüllen kann? Mehr als die Menschen dich erfüllen können? Kannst du diesen Schild des Glaubens auch aufheben, wenn der Teufel mit Zweifel kommt und sagt, du hast ihm mal angehört, aber mittlerweile hast du so nachgelassen, bist so nachlässig geworden. Und ich glaube, das betrifft jeden hier von uns, der in seinem Leben nachlässig wird. Dass wir sagen, wir sind unzulänglich, es reicht nicht mehr für Gott. Ich würde vielleicht gerne in Gott die Erfüllung haben wollen, aber ob Gott mich noch will, ich bin viel zu schlecht dazu geworden. Und dann immer noch zu glauben, in einer Realität zu leben und fest davon überzeugt zu sein, Jesus Christus hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wer bittet, der wird bekommen. Und ich glaube daran, das ist meine Realität, in der ich lebe. Dann ist es das, was es manchmal einen Unterschied macht, ob du wirklich glaubst, ob du diesen Glaubensschild emporgehoben hast, damit du nicht verletzt wirst und zerschlagen wirst durch die Anfechtungen des Vaters und des Feindes, oder ob du wirklich standhaft bleiben kannst. Und es gibt viele andere Möglichkeiten, wie wir auf der einen Seite als gläubige Christen mehr im Unglauben leben, weil wir den Überredungskünsten des Teufels irgendwie mehr Glauben schenken als dem, was wir von Gott in seinem Wort gesagt haben. Wir stimmen dem formell immer zu als Gläubige. Keiner würde sagen, dass es unwahr. Aber wenn wir es dann in unserem Leben anwenden sollen, dann fallen uns so viel mehr Argumente ein, dass das in diesem Moment gerade auf mich nicht zutreffen würde. Und dann leben wir plötzlich nicht in dieser versprochenen Realität von Gott, was den Glauben nach Hebräer 11,1 ausmacht, sondern wir leben vielmehr in einer gefühlten Realität, in dem, wie es uns jetzt gerade geht. Und unser Empfinden, unsere Gefühle haben einen sehr starken, oder auch unsere Wünsche, haben einen sehr starken Einfluss darauf, was wir jetzt gerade für wahr halten. Und was nicht. Ich möchte euch alle ermutigen, dass ihr lernt, in jeder dieser Versuchungen, in all den Wünschen, die euch im Leben verfolgen, das, was ihr gerne möchtet, wo ihr denkt, da könnte ich Erfüllung finden, in all dem, wo ihr zweifelt, ob das wirklich auf euch zutrifft, dass ihr dort ganz bewusst den Schild des Glaubens emporhebt, um all diese Versuchungen abzuhalten. Und tatsächlich zu sagen, ich lebe in einer anderen Realität. Und zwar in der Wirklichkeit, die in der Bibel von Gott versprochen ist. Nicht in der Wirklichkeit, die ich sehe oder fühle. Sondern ich lebe in dem, was Gott versprochen hat. Ich bin davon überzeugt, je mehr wir lernen werden, in dieser wirklich, sagen wir mal, Realität des Glaubens aus der Bibel heraus zu leben, umso mehr werden wir auch wird auch Gefühl dazukommen. Und ich möchte, damit es nicht falsch verstanden wird, hier nicht einen Glauben predigen, der losgelöst von allen Gefühlen ist. Nur wir sollen nicht auf diese Gefühle bauen. Wir sollen nicht aus ihnen heraus Überzeugungen und den Glauben nehmen, sondern vielmehr sollten sie unseren Überzeugungen aus der Bibel und dem Glauben aus der Bibel folgen. Ja, ich möchte, dass wir nochmal alle gemeinsam still werden vor Gott und lasst uns ihn bitten, dass er uns lehrt zu glauben. Himmlischer Vater, danke für dein Wort, für den Glauben, den du uns gibst, dass du uns mit der echten, wirklichen Wahrheit bekannt machst. Nur wenn wir dir glauben, dann wird unser Glaube, die Wahrheit, der wir glauben, auch tatsächlich auf etwas Festes beruhen. Du möchtest, dass wir im Glauben an dein Wort und im Vertrauen auf dich all den Versuchungen des Feindes widerstehen, weil du unser Schutz bist. Und ich bitte dich, dass du einem jeden Einzelnen hilfst, dass du uns hilfst, im Glauben zu leben. Amen.